Württembergische Kammerorchester Heilbronn mit Johann Wilhelm Hertels erstem Trompetenkonzert. Erster Satz. Und von der Einsamkeit kommen wir zur Heiterkeit.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Denn Axel Hacke liest den 5. von 8 Auszügen aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Er erzählt darin unter anderem von einem schwer kranken Freund, der Ablenkung und Trost brauchte und verfügt hatte, dass in seiner Todesanzeige stehen sollte, c'est la vie. Was Hacke dann zu der Frage führt, könnte man dem Tod, dem persönlichen, privaten Weltuntergang mit Heiterkeit statt mit Angst entgegensehen? Axel Hacke liest wieder selbst.
In den Tagen, als ich dies schrieb, starb mein Freund. Ich hielt eine Rede auf seiner Beerdigungsfeier. Ich blickte zurück auf sein Leben, auf die lange Zeit, die wir als Freunde verbracht hatten, auf die Jahre seiner Krankheit, die ihn veranlasste, seinen Beruf früh aufzugeben und an der er starb, auf den großen Spaß, den wir zusammen hatten. Ich erzählte, dass wir zusammen in einer Zeitungsredaktion das Leben als Journalisten begannen und damals ein Zimmer teilten. Ich sagte, so ungefähr jedenfalls, wir hatten zwei Telefone, jeder eines. Er telefonierte viel, ich weniger. Manchmal riefen auf beiden Telefonen Frauen an, die alle Karin hießen und ihn sprechen wollten. Er hatte zeitweise drei Freundinnen parallel. Alle drei hießen seltsamerweise Karin. Er liebte die eine wie die andere. Das brachte mich immer durcheinander und ihn ja auch. Manchmal riefen sie gleichzeitig an. Eine bei ihm, eine bei mir. Für die dritte war dann besetzt, weil es eben nur zwei Telefone waren. Oft sagte ich, er rufe später zurück. Er habe gerade viel zu tun. So war es ja auch. Es wurde gelacht und geweint bei der Feier. So ist es richtig. Oft, wenn wir später, als er schon sehr krank war, telefonierten, kam mein Freund gerade aus dem Hospital oder war auf dem Weg dorthin oder befand sich eben dort. Man doktete an seiner Lunge herum, setzte ihm Stents in die Herzgefäße, verabreichte ihm Infusionen, operierte ihm die Nase, auch waren Knochenbrüche zu heilen. Ich dachte an den Dichter Rohr Wolf, den ich sehr verehre und zu dessen wichtigsten Figuren eine namens Hans Waldmann gehört, der in Wolfs Werk den aberwitzigsten Vernichtungsschlägen des Schicksals ausgesetzt wird, sich jedoch stets erhebt und auf unbeirrbare Weise seinen Weg weitergeht, ein Schippenspringer der Extraklasse. Waldmanns Erdendasein ist ein einziges Fallen, Stürzen, Hinabsinken, in der Tiefe aufprallen, herabgerissen werden und wieder aufstehen. Ganz wie bei meinem Freund und wie zum Beispiel in diesen Zeilen. Waldmann, er erwacht mit einem Mal festgeschnallt im städtischen Spital. Etwa 69 Jahre alt, zugeklebt, vernäht und festgeschnallt, aufgeschlitzt und wieder zugeklebt, liegt er auf dem Bett, Hans Waldmann lebt. Das Gedicht heißt, Waldmann wird aufgeschlitzt und lebt weiter. In ihm bleibt, wie in allen Waldmann-Texten, der Hauptfigur nichts erspart. Aus den Wickeln, Binden, Gummistrümpfen oder dumpf aus den Matratzensümpfen quillt es nachts heraus aus den Verbänden und es quillt aus Krankenzimmerwänden Schmiere, Schleim, Musik, Gesänge gotisch und Gerüche nach Carbol, narkotisch. Deutlicher kann man es nicht sagen, drastischer auch nicht. Und doch wohnen in diesen Zeilen neben all dem Fürchterlichen eine nicht zu leugnende Heiterkeit und eine jedem Schicksal trotzende Leichtigkeit. Etwas Schwebendes, das wie Stäubchen im Licht mit unseren groben Bewegungen nicht zu fangen ist. Zumal Hans Waldmann sich am Ende aus allem Elend stets erhebt und auf seinen Wegen vorangeht, wie der Dichter in stupender Lakonie mitzuteilen pflegt. Waldmann, aufgeschlitzt und ausgenommen, später ist er dann nach Haus gekommen. Heute lebt Hans Waldmann immer noch, hier ein Loch und dort ein zweites Loch, um sich schließlich gänzlich zu erneuern, bricht er auf zu neuen Abenteuern. So enden viele Waldmann-Geschichten. Immer geht es aus dem Schlimmsten heraus weiter und weiter ins unentwegte Leben. Wolf schrieb über seine Arbeit, worum es ihm gehe, sei eine Literatur, deren Grundstimmung ein Komplott ist aus Leichtigkeit, Schwermut, Spiel, Ernst, Skurrilität, Lust, Spaß und Entsetzen. Das finde ich in dieser lebensumfassenden Weise großartig, schon als Anspruch. Und es sind noch großartiger die Nonchalance und der Charme der Sprache, in denen sich der Anspruch realisiert. Denn alles, was an diesen Zeilen heiter ist, spürt man im Augenblick des Lesens. Wolfs Welt, schrieb Friedmar Apel, Herausgeber seiner Gedichte, sei keine andere Welt als die des Lesers, aber sie ist befreit von der nur scheinbar natürlichen Last, die Worte auf Kommunikation, auf Bedeutung und Zweck oder in feierlicher Etymologie auf den Sinn von Sein verpflichtet. Um den Pflichtgegensatz von Ernst und Komik kümmere sich dieser Autor nicht, so der Journalist Lothar Müller. Diese Poesie schenke den Lesern Würde in der Trostlosigkeit und Frieden in der Würdelosigkeit, schrieb der Kritiker Michael Schweitzer. Und sie macht glücklich. Auf Wiedersehen, wir werden demnächst sterben und das kommt auch nicht alle Tage vor. Wir werden kalt, wir werden uns verfärben und jemand kommt und wird uns dann beerben. Der Wind im Schädel pfeift uns aus dem Ohr. So ist das. Robert Garnert dichtete über alle, die anders als Wolf nach hohen, ernsten Tönen streben und lange Epen schreiben. Mann, dein Zeug hört sich so grässlich alt an, wie ganz anders doch Rohrwolfs Hans Waldmann. Worum es geht? Wir haben hier das Leben in seiner Gänze, den Schmerz und die Entwürdigung, die Scheußlichkeit und das Vergnügen, den Spaß und die Furcht und all das in eine Form gebracht, die man heiter nennen könnte, wenn man will. Und ich will. Kürzlich las ich in Wolfs Tagebüchern die unterschiedlichen Folgen der Fantasie, Tagebuch 1966 bis 1996 heißt das Buch, 2022 erschienen. Es handelt von einem Leben, das man ehrlich gesagt nicht geschenkt haben möchte. Es geht unentwegt um Verleger, die einem die Spesen nicht bezahlen wollen, unwirsche Redakteure, denen Manuskripte nicht gefallen, um ein trübes Dasein in zugigen Wohnungen mit faulenden Fensterrahmen und lärmenden Nachbarn. Es ist die Rede von schmierigen Schnäpsen und von Ärzten, die einem mit falschen Diabetesdiagnosen das Leben zur Hölle machen, von Missmut und von Reisen, auf denen man schlecht isst und in miserablen Hotels schläft, von Büchsenkost und zu viel Alkohol, von unergiebigem Sex, Geldmangel und schlechten Betten. Es geht um das unverwandelte, unbedichtete Dasein. Über den 11. Oktober 1971, da lebt Wolf mit einem Stipendium des Senats in Berlin, ist zu lesen: Weiterleben als Spaziergangsmensch, als Knackwurstmensch, Gurkenmensch und Schnapsmensch und so weiter in Berlin am Wannsee. Am 16. November desselben Jahres, gerade in eine neue Wohnung in Frankfurt eingezogen: Ich versuche mit Schnaps das Leben zu verkürzen. Ein schleimiger Rundblick, Ölgestank aus den Raffinerien vor dem Fenster in der Ferne. Das unablässige Vorbeischieben von Automobilen, das Rauschen, die Autobahnen, Kreuzungen, Kreisel, die Brücken, tags, nachts, morgens, abends, von allen Seiten nach allen Seiten. Öltanks, Schornsteine, schleimiger und sülziger Himmel, auch bei Sonnenschein. Nur manchmal ist es ganz anders. Manchmal. Mein Gott, da hat er fast 2 Jahre lang gewohnt. Aber was hat er daraus gemacht? Er steht auf, Hans Waldmann, wo er saß, und schon macht das Leben wieder Spaß. Wir waren vom Trost ausgegangen. Und ich meine, man kann diesen Trost nur haben, wenn man alles, deswegen man getröstet werden möchte, auch präsent lässt, nicht wegschiebt oder in seiner Seele versenkt, sondern auf den Tisch legt, akzeptiert und nicht darüber hinweggeht. Man kann das Heitere nicht vom Übel trennen. Denn wenn man das Schwere in etwas Leichtes verwandeln will, ein Gedanke von Thomas Mann, dann geht das nicht ohne das Schwere, sonst wäre alles von selbst leicht. Man erkennt sich wieder in Wolfs Versen, sich selbst oder das Leben eines anderen oder das Leben selbst. Im Falle Waldmanns sah ich stets meinen Freund und seine Leiden. Und genau im Wiedererkennen liegt vielleicht der Trost, das Verstehen, dass man nicht allein ist mit alledem, sondern dass es Menschen gibt, die das kennen und schildern. Noch tröstlicher ist, wenn all das Übel in den Versen Wolfs so furchtlos benannt, in Form gebracht, in Verse gesetzt, gereimt und dann ins Heitere gewendet wird. Nein, Moment, das stimmt nicht. Da wird nichts gewendet, denn dies hier ist das Großartige an seinem Werk, dass es gleichzeitig heiter und ernst ist und dass man nicht genau sagen kann, wo das eine aufhört und das andere beginnt, weil es diese Trennung als Linie gar nicht gibt. Wie ist es möglich gewesen, dass unser Begriff so undeutlich wurde, wie eingangs geschildert, dass man mit ihm so vieles assoziiert, vom Alkohol bis zum Witz, von der Heiterkeit einer Landschaft bis zu der eines Frühlingstages, und dass er damit fast nichtssagend wurde? Und noch eine Frage. Warum gilt alles, was mit Heiterkeit zu tun haben könnte, bei uns in Deutschland als etwas Minderes, Leichtgewichtiges, Unbedeutendes, während dem Ernsten, Vergrübelten gehuldigt wird? Zusatzfrage, stimmt das wirklich? Wir machen einen Ausflug in die Begriffsgeschichte. Es interessiert mich, wie andere zu möglicherweise nicht weniger schwierigen Zeiten mit diesem Wort umgegangen sind. Ich nehme also die 2001 erschienene Neuausgabe der kleinen Literaturgeschichte der Heiterkeit des Germanisten Harald Weinrich zur Hand und folge dem, was er zu sagen hatte. Interessanterweise endet ja der Prolog zu Schillers Wallenstein mit den berühmten und schon erwähnten Versen, wonach das Leben ernst, die Kunst heiter ist. Also scheint das Wort damals keine geringe Rolle gespielt zu haben. Da sind wir mitten im Problem. Denn was sollte das damals heißen? Der Wallenstein ist alles andere als eine Komödie. Die Trilogie endet mit der Ermordung des Titelhelden. Es ist alles tragisch. Also wieso heiter? Was ist denn dann so heiter an der Kunst? Um das zu verstehen, muss man sich für einen Augenblick von unserem heutigen oberflächlichen Verständnis des Wortes freimachen. Für Schiller lag die Heiterkeit seines Werkes in der Freiheit, mit der er sich der Wirklichkeit bemächtigte. Er entnahm dem realen Leben seinen Stoff, Wallensteins Leben zum Beispiel, und transferierte ihn in eine dichterische Form. Und allein diese Form, wie immer sie genau beschaffen war, nannte er heiter, eine Befreiung von den Schranken des Wirklichen, wie er schrieb. Darin also besteht das eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, dass er den Stoff durch die Form vertilgt, heißt es im 22. seiner Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Ja, vertilgt, das ist schön. Heiterkeit isst Ernst auf. Die Form verzehrt den Stoff. Eine idealistische Kunstauffassung, die Schiller in einem Gedicht beschrieb. Das Ideal und das Leben, heißt es. Aber in den heitern Regionen, wo die reinen Formen wohnen, rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr. Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden. Keine Träne fließt hier mehr dem Leiden, nur des Geistes tapferer Gegenwehr. Lieblich, wie der Iris Farbenfeuer auf der Donnerwolke duftgem Tau schimmert durch der Wehmut düstern Schleier hier der Ruhe heitres Blau. Übrigens wurde die Wallenstein-Trilogie, bestehend aus Wallensteins Lager, die Piccolomini und Wallensteins Tod, in den Jahren 1798 und 1799 am Weimarer Hoftheater uraufgeführt, und zwar unter der Leitung von keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe. Der jedoch nahm am Prolog eine kleine, doch bedeutsame Veränderung vor. Bei ihm heißt es nicht, ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst, sondern heiter sei die Kunst. An diesen drei Buchstaben hängt eine unterschiedliche Auffassung beider, die künstlerische Arbeit betreffend. Schiller vertrat die Ansicht, Kunst sei bereits an sich heiter, weil sie eben mit Formen arbeite und die Veränderung und Aufhebung der schnöden Wirklichkeit in der dichterischen Form heiter sei. Goethe war anderer Meinung. Für ihn war nicht die Kunst an sich schon heiter, durch ihre Form als Kunst, sondern, so Goethe, der Künstler habe einem Anspruch zu genügen. Er müsse dem Stoff, mit dem er sich beschäftige, Heiterkeit überhaupt erst abbringen. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mitteilung, das ist es, was uns entzückt, schrieb er. Die Kunst ist laut Goethe nicht qua Definitionem heiter, aber sie sei es, bitteschön, im richtigen und erwünschten Fall. Heiterkeit ist, wie Weinrich schrieb, ein Lieblingswort, ja bei ihm wirklich ein Schlüsselwort seines literarischen Werkes. Er hat in Goethes Lebensäußerungen haufenweise Belege dafür gefunden, wie sehr der auch im Alltag das heitere Wesen seiner Mitmenschen schätzte. Vom Medizinprofessor in Straßburg, bei dem er einige klinische Praktika machte, neben den juristischen Vorlesungen selbstverständlich, ja, liebe Leute, gibt es denn überhaupt etwas, mit dem Goethe sich nicht beschäftigt hätte? Medizin sogar? Echt jetzt? Und der mit großer Heiterkeit und Behaglichkeit seine Studenten von Bett zu Bett geführt habe, bis zur Pfarrerstochter im nahegelegenen Sesenheim, Friederike Brion hieß sie, bei der die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antlitzes mit dem blauen Himmel zu wetteifern schien. Auch in den Leiden des jungen Werthers heißt es am Anfang, eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße, schreibt der Held in seinem zweiten Brief. Aber am Schluss nimmt er sich das Leben. Wir haben wieder eine Tragödie, die heiter beginnt. Goethe litt wohl in der Zeit, als er das Buch schrieb, seinem dann zweiten großen Erfolg nach dem Götz von Berlichingen, selbst unter Suizidgedanken. Später schrieb er, er habe sich das Triste quasi von der Seele geschrieben und sich so aus einem stürmischen Elemente gerettet. Das rettende Ufer aus des Jammers trübem Sturm war Weimar, die heitere kleine Hauptstadt, wo er dann lebte, und schließlich auch das große Rom, wohin er reiste. 1827, 5 Jahre vor seinem Tod, dichtete er: Freunde, flieht die dunkle Kammer, wo man euch das Licht verzwickt und mit kümmerlichstem Jammer sich verschrobenen Bildern bückt. Das schrieb er über seine Farbenlehre. Während seiner Arbeit daran befand er sich teilweise in scharfem Gegensatz zu Isaac Newton, der sich mit demselben Thema in anderer Weise beschäftigte. Er, Newton, machte seine Experimente mit Prismen, mit deren Hilfe er die Brechung des Lichts und die Entstehung der Farben untersuchte, in einer Dunkelkammer. Goethe hingegen zog das volle Sonnenlicht vor. Freunde, flieht die dunkle Kammer, das ist aber in jedem Fall schön, wenn es um Heiterkeit geht, denn es bedeutet, sich die Welt anzuschauen draußen, bevor man sich mit ihr in der Grübelstube beschäftigt. Weinrich hat wunderbar gezeigt, wie der Seelenzustand, von dem wir sprechen, von Schiller ausgehend in Deutschland seinen Weg durch Dichtung, Philosophie und poetische Lebensanschauung nahm, bis hin zu Heinrich von Kleist und jenem berühmten, feierlich heiteren Ausruf, mit dem der Prinz von Homburg den eigenen Tod hinzunehmen bereit ist. Nun, O Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Kleist selbst hat sich später am Wannsee das Leben genommen. Datiert am Morgen meines Todes aber schrieb er, sozusagen seiner eigenen Dichtung folgend, der Schwester Ulrike: Ich kann nicht sterben ohne mich, zufrieden und heiter, wie ich bin, mit der ganzen Welt und somit auch vor allen anderen, meine teuerste Ulrike, mit dir versöhnt zu haben. Du hast an mir getan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Und nun lebe wohl. Möge dir der Himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich. Das ist der herzlichste und innigste Wunsch, den ich für dich aufzubringen weiß. Wie schreibt Weinrich? Wir haben gesehen und wollen festhalten. Heiterkeit ist zu niedrigsten Preisen nicht zu haben, aber den Kindern der Traurigkeit fällt sie auch nicht zu. Eher schon den Gratwanderern zwischen Glück und Leid, Freude und Trauer, Witz und Wehmut. Heinrich Heine zum Beispiel, der in seinen Nachtgedanken zuerst über die Deutschen dichtete: Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Und dann über die Franzosen: Gottlob, durch meine Fenster bricht französisch heitres Tageslicht. Es kommt mein Weib schön wie der Morgen und lächelt fort die deutschen Sorgen. Das ist die alte Geschichte. Der Ernst der Deutschen, die Heiterkeit der Franzosen und Italiener. Man findet das noch viel später in Christoph Ranzmeyers so berühmtem wie großartigen 1984 erschienenen Buch Die Schrecken des Eises und der Finsternis, das von der österreichisch-ungarischen Expedition ins nördliche Eismeer in den Jahren 1872 bis 1874 handelt, geleitet von den Offizieren Weibrecht und Peyer. Bei dieser Fahrt wird das Franz-Josef-Land entdeckt, eine Inselgruppe östlich von Spitzbergen. Es gibt eine Stelle, in der es um die Frage geht, ob man auf eine solche Reise nur Norweger, Dänen oder Russen mitzunehmen habe, die mit Kälte und Dunkelheit Erfahrung hätten. Weibrecht entscheidet sich anders. Er heuert auch Südländer an. Im Buch heißt es: Aber es sind Italiener und Dalmatiner, die auch in der Dunkelheit der Winternacht, wenn es ruhig ist und windstill, auf das Eis hinaussteigen werden und dort im Schein der Fackeln Bocce spielen. Er habe, wird Weibrecht später an eine Freundin schreiben, seine über alles geachteten Südländer mitgenommen, weil sie über das Kostbarste verfügten, worüber Menschen inmitten der Drohungen des höchsten Nordens überhaupt verfügen können, über die Heiterkeit. Da haben wir die ganze Spannweite des Begriffs, vom ins Heilige gesteigerten bis zur pragmatischen alltäglichen Lebensansicht, von der todesnahen Seelenfülle bis zum quasi naturgegebenen, ewiger Fröhlichkeit verwandten Gemütszustand der sonnenverwöhnten Südländer. Kein Wunder, dass dieses Wort heute schwammig wirkt. So viel wurde schon hineingelegt und herausgenommen. Weinrich hat nachgezeichnet, wie der Begriff seinen Weg aus den Zeiten Goethes und Schillers hinaus ins Biedermeier nahm, wo die Menschen in Adalbert Stifters Werken manchmal vor lauter milder Heiterkeit, stillem Glück und blauem Himmel gar nicht wissen, wohin mit ihrer Seelenfreude. Und wie danach das Wort, die Literatur verlassend, zu einem vorrangig philosophischen Gegenstand wurde. Bei Hegel, Schopenhauer und Nietzsche, der immerhin die fröhliche Wissenschaft schrieb und Gott für tot erklärte. Komischerweise ist Fröhlichkeit dennoch nichts, das man als Laie spontan mit Nietzsche verbinden würde, was damit zu tun haben könnte, dass seine Heiterkeit nun wirklich von einer tragischen Grundstimmung ist, wie man einem Gedicht mit dem Titel »Die Sonne sinkt« entnehmen kann. Heiterkeit, güldene, komm, du des Todes heimlichster, süßester Vorgenuss. Lief ich zu rasch meines Wegs? Jetzt erst, wo der Fuß müde ward, holt dein Blick mich noch ein, holt dein Glück mich noch ein. Seufz. Kleist war ein Scherzkeks dagegen. Den großen Theodor W. Adorno müssen wir noch erwähnen, der 1967 eine Debatte über die Heiterkeit der Kunst auslöste, als er einen Aufsatz unter dem Titel »Ist die Kunst heiter?« in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte. Nach Auschwitz und dem Kapitalismus, so kann man den Text vielleicht knapp zusammenfassen, sei Heiterkeit unmöglich, vorhanden nur noch als schmatzend einverstandenes Behagen an den herrschenden Verhältnissen. Ein Verdikt, das er so ähnlich in der gemeinsam mit Max Horkheimer verfassten Dialektik der Aufklärung formuliert hatte. Vergnügt sein heißt einverstanden sein. Aller Spaß, so Adorno, diene nur der falschen Versöhnung mit den Mächtigen, deren Kulturindustrie sich jede Form der Heiterkeit untertan und dienlich gemacht habe. Da wären wir bei jenem Ernst, der den Deutschen bisweilen mehr gilt als die Leichtigkeit und das Vergnügen. Adornos Haltung fand allerdings später wiederum den Widerspruch anderer Philosophen, Odo Marquardt zum Beispiel, auch Peter Sloterdijk. Aber als ich mir im Lesesessel deren Werke vornehme, ereilt mich über all den Texten, die über den Rand meiner intellektuellen Möglichkeiten schwappen, ein heiteres philosophisches Schläfchen und ich verschnarche machtlos den Nachmittag. Beim Aufwachen fällt mir eine Anekdote ein, die der Schriftsteller Wilhelm Genazzino 2003 bei einem Vortrag im Frankfurter Literaturhaus unter dem Titel »Der Professor im Schrank« erzählte. Adorno, so entnahm Genazzino seinerseits dem Leserbrief einer Zeitzeugin an die Frankfurter Allgemeine, habe eine so krasse Abneigung gegen unangemeldeten Besuch gehabt, dass seine Sekretärin sogar einen befreundeten amerikanischen Kollegen im Vorzimmer abwimmeln musste, als der spontan um ein Gespräch bat. Als sie daraufhin dem Professor Vollzug melden wollte, war dessen Zimmer anscheinend leer. Bis Adorno aus dem Schrank kletterte, wo er sich versteckt hatte. Er sei, so Genazzino, beinahe überzeugt, dass Adorno, hätte er selbst seine Flucht in den Schrank beschrieben, den Durchbruch zum komischen Text geschafft hätte. Adorno als freiwillig komischer Autor, das wäre... Andererseits, natürlich kann man über die Geschichte lachen, in jenem kalten Sinne, in dem Henri Bergson das Lachen definiert hat. Ich finde sie aber eher anrührend, weil ein Mensch, der sich aus Angst vor jeder Spontaneität vor einem Freund im Schrank verstecken muss, mein Mitgefühl hervorruft. Wenn Adorno sie selbst erzählt hätte, wäre sie dann komisch gewesen? Oder nicht vielleicht eher heiter?
Das war Axel Hacke mit der 5. Folge aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Nach den Meldungen folgt eine Unwetter- und Sturmflutwarnung. Sturmtief Soltan fegt weiter mit hohen Windgeschwindigkeiten über Norddeutschland und sorgt für Probleme im Bahnverkehr. Viele Züge sind verspätet oder fallen ganz aus. An zahlreichen Orten sind Bäume umgekippt. In Schleswig-Holstein wurden 2 Menschen schwer verletzt. ARD-Meteorologe Tim Stäger mit weiteren Informationen zur Lage im Norden.
Wir hatten jetzt verbreitet Orkanböen an der Küste, zum Beispiel in Spiekeroog 140 km/h. Das ist an der Station Rekord. Das ist wirklich extrem und er ist ja noch nicht durch. Es wird heute im Laufe des Tages auch noch weiterhin stürmisch bleiben. Zudem eine Sturmflut gab es gestern Abend schon, heute wieder erneut, vor allem an Weser und Elbe. Richtung Bremen wird es wahrscheinlich so um 10 Uhr eine schwere Sturmflut mit 2,5 Meter über normalem Hochwasserpegel geben und auch am Fischmarkt in St. Pauli voraussichtlich um 12